Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer heutigen ganz besonderen Podcast-Folge, auf die ich echt schon lange, lange gewartet habe. Also ich glaube schon, bevor ich meinen Podcast gestartet habe, dachte ich mir schon so, oh, irgendwann mache ich mal eine Folge mit Danny. Und heute ist es soweit. Und ja, das ist wirklich heute eine ganz besondere Folge. Nicht nur für die Welt der Männer, ich weiß auch, einige Männer hören gerne meinen Podcast, aber unbedingt auch für die Welt der Frauen, weil auch in meinen Kursen 1 zu 1 immer, immer wieder kommen die Frauen zu mir, auch mit Beziehungsthemen, auch mit Themen Nähe, Distanz, Wechseljahre natürlich, männlich-weiblichen Energien, Dysbalancen in der Richtung. Und ja, ich glaube, da können wir heute mit dieser Podcast-Folge ganz viel Inspiration reinbringen. Ich denke auch ein ganzes Stück weit zum Verständnis, zum einander verstehen, beitragen und vielleicht sogar mit unseren gemeinsamen männlich-weiblichen Herzensenergien heute ein Stück zur, ja, zur Balance beitragen. Also herzlich willkommen, lieber Danny. So schön, dass du da bist.
Vielen Dank, was für eine schöne Einführung. Toll.
Ja, die ist ganz spontan gerade in mich reingeflossen. Und Danny und ich, wir kennen uns schon eine ganze, ganze Weile. Und ich habe mir überlegt, normalerweise stelle ich ja meine Interviewgäste immer kurz vor, bevor wir loslegen. Und heute machen wir es mal andersrum. Heute darfst du Danny mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und wie unser weiterer Weg dann danach aussah oder aussieht.
Ja, also erstmal herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Schön, dass alle Hörerinnen und Hörer Interesse zeigen, auch für diesen heutigen Podcast von der Anne. Anne und ich, wir haben uns kennengelernt in Schwerin. Und zwar war das in einer Zeit, die wir wahrscheinlich auch noch alle so ein bisschen im Gedächtnis haben. Das war nämlich so die Corona-Phase. Und bei mir war es damals so, dass ich viel Zeit hatte aufgrund der Einschränkungen, die es damals gab, und fündig geworden bin bei einem Thema, was mich interessiert, und das war die Psychologie, und zwar aus ayurvedischer Sicht. Und da bin ich über den Ayurveda Campus gestolpert. Die haben ein Angebot gehabt namens psychologischer Ayurveda Berater, und das habe ich gebucht. Und da haben Anne und ich uns kennengelernt, haben spannende Prozesse schon miteinander entdeckt, wenngleich wir noch nicht so in dieser Zweierkonstellation waren, sondern es war natürlich eine Gruppe. Aber es gab trotzdem viele Dinge, die uns verbunden haben, und daraus ist im Grunde genommen bis heute ganz, ganz viel entstanden, denn wir sind sowohl beim Ayurveda Campus noch ansässig als Co-Coaches, als Coaches im Team zur Unterstützung von den Ausbildungen der Psychologie, und haben natürlich auch privat immer gerne einen Austausch, weil wir einfach ganz viele gleiche Wellenlängen haben, und das ist ganz schön, ganz wunderbar. Und so habe ich dich, liebe Anne, auch noch ein bisschen vorgestellt.
Ja, sag ja, das fließt heute hier total schön in beide Richtungen, ja. Und schön, wie du es gerade auch beschrieben hast, ja, der Weg wieder so losging und wie es auch immer so blieb. Und ich spüre da auch, dass wir so, wie du sagst, so ähnliche Interessen auch haben, auch wenn die manchmal im Außen ganz anders aussehen, natürlich. Aber ich glaube, der Herzenssog, der ist einfach irgendwie gleich. Ne? Und uns zieht irgendetwas so sehr in diese Thematik rein, ayurvedische Psychologie, Spiritualität, männlich, weiblich, wie auch immer. Und da, um da immer tiefer reinzugehen, ja, für jeden von uns persönlich, für unser Wirken, auch für immer wieder neue Ideen, Inspirationen reinbringen, um es immer alles noch, ja, noch weiter voranzubringen, noch schöner, noch toller zu machen. Und wir haben ja auch den Ayurveda Psychologie Practitioner gemeinsam erlebt, einmal als Teilnehmer am Campus und letztes Jahr zum ersten Mal auch, ja, in unserer Rolle als Coach, Team, Begleiter im Schloss Wiedgest. Auch im Sommer wird es wieder soweit sein. Also auch da dürfen wir gemeinsam wirken. Und es ist auch im Team eine ganz wundervolle, ein ganz wundervolles Miteinander. Also das ist mit allen zusammen. Und was man da dann gemeinsam eben für einen Raum erschaffen kann, in dem eben wirklich auch für die Teilnehmer so viel entstehen darf. Ja, sehr wertvoll.
Ja,
Vielen Dank.
absolut. Und was ich ja auch immer ganz schön finde, ist ja auch gerade deinen Weg so zu sehen. Also wenn ich mich zurückerinnere an diese erste Schulung, wo wir uns kennengelernt haben, da warst du als Radiologin angestellt, tätig, hattest ein ganz anderes Leben als das, was du jetzt hast. Und diesen besonderen Prozess quasi auch mitzuverfolgen und zu begleiten, das ist natürlich spannend und schweißt natürlich dann auch ein Stück zusammen, ne? Und so machen wir dann einfach auch mal Dinge wie, dass wir mit einer kleinen Fähre ungefähr 20 Meter fahren auf dem Pfaffenteich in Schwerin, um einfach nur zu sagen, wir haben mal zusammen das erlebt, weil wir das schon immer mal machen wollten. Ja, und das sind so Dinge, die zum einen ganz fundiert sind, also fachlich fundiert, die wir zusammen erlebt haben und gleichzeitig aber auch so ein bisschen out of the box einfach mal das Leben genießen und so wie Ayurveda sein darf, ganz undogmatisch das Leben anzugehen.
Schön. Sehr, sehr schön. Dann lass uns mal noch ein paar Schritte zurückgehen. Ja, lass uns mal deinen Weg vor dem Seminar zu Corona-Zeiten mal betrachten. Und ja, vielleicht magst du mal beschreiben, wie dein Weg zum Ayurveda aussah oder auch vielleicht den Weg zum Yoga noch davor oder generell, wie dein Weg eben in die alternativen Richtungen aussah, was dich dahin geführt hat.
Ja. Also ich bin von Hause aus Diplompsychologe, habe das studiert quasi nach dem alten Studienprinzip, wo es noch keinen Bachelor und Master gab, sondern ganz klassisch die Diplomausbildung oder Diplomstudiengänge. Und habe in einer Klinik angefangen für ja in der Psychiatrie. Und habe dort nicht nur gemerkt, dass ich A zu jung war, ich war einfach sehr ehrgeizig im Studium und habe versucht, schnell fertig zu werden, um loszulegen. Und da wird natürlich die Realität dann plötzlich ganz anders. Und ich war einfach zu jung damals in dieser Phase für diesen Job und konnte mich nicht so gut abgrenzen, habe viele Dinge mit nach Hause genommen. Und letztlich war es aber auch so, dass mir immer etwas fehlte. Und ich konnte aber nicht genau sagen, was. Also für mich fehlte immer so ein Puzzleteil in dieser Arbeit, wenngleich ich die psychologische Arbeit sehr wertvoll und wichtig finde, war irgendwas nicht da. Und ich habe mich erstmal entschieden, 5 Jahre ins Ausland zu gehen, beziehungsweise eigentlich wollte ich nur 3 Monate ins Ausland gehen, um kurz Luft zu schnappen und habe in diesen 3 Monaten gemerkt, ich kann nicht in mein altes Leben zurück, konnte aber auch nicht sagen, wohin ich wollte. Und habe mir dann einfach gar keine Ziellinie gesetzt, sondern habe gesagt, ich bleibe jetzt einfach so lange im Ausland, bis ich weiß, was ich will. Und das hat 5 Jahre gedauert. Und dann bin ich zurück und habe tatsächlich erst mal angefangen im Bereich Tanz und Choreografie zu arbeiten, also war auf Bühnen, habe viel getanzt, habe damit mein Geld verdient, habe ein Sportwissenschaftsstudium angefangen, weil ich dachte, Sport ist der neue Weg. War dort aber nicht ganz so zufrieden mit dem Studium, weil es mir tatsächlich mehr um Wissenschaft gehen sollte und ich musste aber im Studium eher sowas wie Handball spielen und sowas, also so praktische Dinge. Und das hat mich eher so an Sportunterricht erinnert. Da war ich einfach schon raus, so gedanklich. Und ich hatte zu der Zeit tatsächlich Asthma und das auch gar nicht so schwach, sondern gut ausgeprägt. Und alle medizinischen Versuche, die es so gab, und damals war ich trotzdem schon mit Eigenblut und auch Bioresonanztherapie habe ich versucht, es hat einfach nichts angeschlagen und so blieb letztlich schulmedizinisch nur noch Cortison am Ende übrig. Und das wollte ich halt nicht. Und Cortison war jetzt gar nicht so, dass ich so komplett anti bin. Ich wollte es nur für mich nicht. Es fühlte sich nicht richtig an. Ich hatte irgendwie innere Abwehr. Und ja, das habe ich einfach für mich dann so wahrgenommen. Und irgendwann im Sommer 2008 war es so, dass ich nicht schlafen konnte und habe etwas gemacht, was ich nie mache, nämlich den Fernseher an und habe im Fernsehen rumgesäppt. Und es gab eine Reportage, wo es zur damaligen Zeit neue Ernährungsformen vorgestellt wurden. Da wurde die Paleo-Ernährung vorgestellt, da wurde vegane Ernährung vorgestellt, das war damals ganz neu. Und es wurde ayurvedische Ernährung vorgestellt. Und ich hatte da jetzt gar keine Berührungspunkte zu dem Zeitpunkt. Es war für mich nur so spannend, weil es zwei Probanden zu jeder Ernährungsform gab, die über einen gewissen Zeitraum betreut und begleitet wurden. und die mit der ayurvedischen Ernährung quasi konfrontiert wurden, da war jemand bei, der Asthma hatte. Und dann wurde ich natürlich hellhörig und habe dann einfach da zu Ende geguckt und habe, wie man das aus heutiger Sicht schön pittermäßig macht, am nächsten Tag die Liste rausgeholt aus dem Internet, was darf ich essen, was nicht, alles weggeschmissen, was ich nicht essen darf, alles neu gekauft, was ich essen darf und habe sehr, sehr stringent das umgesetzt. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass das nicht so clever war, aber zum damaligen Zeitpunkt war es einfach das Beste, was so noch gehen konnte. Und unabhängig davon war es dann einfach so, dass ich nach 3 Monaten kein Cortison mehr brauchte und nach 6 Monaten komplett befreit war von Asthma und das auch bis heute kein Thema mehr ist bei mir. Und das war natürlich so ein erster Game Changer, auch meine erste Verbindung zu Ayurveda. Und tatsächlich war es dann die Corona-Zeit, die mir so einen neuen Impuls gab, zu sagen, Mensch, mach einfach mal ein Seminar. Mir ging es auch gar nicht darum, dass ich in die Therapeuten- oder Beraterrichtung gehen wollte, sondern es war für mich einfach das Thema spannend, Ayurveda und Psychologie. Das war der Grund, weshalb ich die Schulung gebucht habe. Und dann gab es den großen Wendepunkt im Leben.
Krass. Was für ein schöner Weg und was für ein spannender Weg. Und ich sehe da auch wieder so viele Parallelen, ja, an unseren Vorwegen, sag ich mal. Ich finde es auch so toll, dass wir ja beide durch den Fernseher zum Ayurveda geführt wurden. Ja, Fernsehen ist ja jetzt nicht so empfehlenswert wahrscheinlich, ja, aber in der Hinsicht, wer weiß, wer uns da den Fernseher angeschaltet hat, ja, bei dir sogar mitten in der Nacht und die Ayurveda-Sendung präsentiert hat, weil genau da bin ich auch drüber gekommen. Mir war es eine Sendung über eine ayurvedische Klinik in Indien, wo ich von der Couch gefallen bin. Und dachte so, wow, krass. Wie kann das gehen? Als Ärztin dachte ich echt so, wow, das kann nicht funktionieren. Ja, die Erkrankung war schon so weit fortgeschritten, Rheuma, Diabetes, insulinpflichtig, da in Anführungsstrichen, da kann man eh nichts mehr machen. Ja, und wie viel die noch machen konnte mit einfachsten Mitteln, dachte mir so, krass, da will ich tiefer rein. Und ja, bei dir war es ja ähnlich. Also, ja. Und dann hört es nicht mehr auf. Ne? Also ich denke auch, wenn man da einmal so denn Blut geleckt hat, ja, erstmal für sich persönlich, erstmal machen wir alles erstmal für uns persönlich, ja. Und indem wir dann merken, so krass, was da geht, will man davon immer mehr. Man will es auch verstehen unbedingt, so war es bei mir jedenfalls. Ich wollte es immer, immer tiefer verstehen. Und irgendwann denkt man, nur, das ist so groß hier, das ist so wichtig, so wertvoll, das kann ich nicht für mich behalten, das muss in die Welt. Ja.
Ja, letztlich ist es so, also ich wollte es nicht nur verstehen, sondern ich war so begeistert, dass es so verständlich war. Also es war einfach alles so logisch. Ne? Und für mich war es dann letztlich auch dieses Puzzleteil, was mir damals gefehlt hat, dieses ganzheitliche Denken. Ne? Und wenn wir uns heute anschauen, wenn jemand, keine Ahnung, in einer depressiven Episode ist, dann ist es in der Regel auch so, dass die Menschen sich auch gleichzeitig schwer und träge ernähren. Und es würde halt nichts bringen, mit der Person einfach nur in der Verhaltenstherapie zu arbeiten oder in der Gesprächstherapie zu sein. Es muss das ganze Leben angepackt werden. Das ist der ganze Lifestyle, das ist der Schlaf, das ist die Ernährung. Es spielt so vieles eine Rolle. Und das ist genau das, was mir im Grunde genommen in der Psychologie damals auf schulmedizinischer Basis gefehlt hat, ganzheitlicher daran zu gehen und auch mal zu sagen, du brauchst jetzt vielleicht gerade mal eine Berührung. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt eine große Aufstellung machen, eine Familienaufstellung oder sonstiges, sondern du brauchst gerade nur einmal eine Umarmung, damit du mal loslassen kannst. Und das finde ich so was ganz Besonderes und so was Tolles am Ayurveda, dieses ganzheitliche Denken und dieses logische Arbeiten.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Und da ist auch eine ganz neue Logik für mich reingekommen damals, die dem medizinischen Wissen so komplett konträr eigentlich gegenübergestellt war. War für mich auch am Anfang schwer, das loszulassen, ja, was ich da über 6,5 Jahre im Studium gelernt habe, auch davor und dann während meiner Ausbildung und Tätigkeiten und das alles wirklich einmal kurz loszulassen, mich dafür zu öffnen und das ganze System nochmal komplett neu, aber viel logischer, viel einfacher auch aufzubauen. Natürlich geht es auch da immer komplexer, ja, man kann immer feiner auch im Ayurveda weiter rangehen, aber sich dafür zu öffnen und jetzt das dann zu verbinden nach und nach, ne?
Absolut, ja.
Ja, so, jetzt starten wir aber mal in die Männerwelt. Dafür sind wir
Okay.
ja heute auch da. Und vielleicht starten wir auch da mal mit dir oder mit den Männern mal so ganz allgemein. Wenn man sich so Yoga und Ayurveda so anguckt, ist es ja schon ziemlich frauendominiert. Ja, also Frauen werden noch eher angesprochen, ja, als Zielgruppe, sage ich mal, oder eher eingeladen. Dann gibt es noch Frauen-Yoga und da und all das. Und die fühlen sich, glaube ich, auch eher angesprochen von diesen Thematiken. Das ist für Männer deutlich schwerer, der Zugang. So empfinde ich das so von außen betrachtet. Ja, wie würdest du das beschreiben? Wie ist es für die Männer in der Ayurveda-Yoga-Welt überhaupt einen Zugang zu finden oder auch sich dann darin zu bewegen?
Also letztlich ist es natürlich so, dass weder Yoga noch Ayurveda weiblich ist, sozusagen. Ich empfinde es einfach nur, dass beides sehr weiblich oder feminin beworben wird. Also die Vermarktung ist einfach sehr, sehr weiblich. Und das ja Merkwürdige in der heutigen Zeit ist, dass viele immer noch so in diesen alten Glaubenssätzen hängen, in ihrer gesellschaftlichen Norm, die sie irgendwann mal bekommen haben, dass Frauen in bestimmten Themen so viel weiter sind und deswegen Männer auch gar keine Chance haben, da Anschluss zu kriegen. Ne? Also ich meine so diese Reflexionsfähigkeit, die über Emotionen sprechen, so in Gemeinschaft was machen, wo man nicht den Leistungsgedanken hat, sondern wo es nur darum geht, im Yoga jetzt zum Beispiel Pranayama zu machen, nur zu atmen. Ne, das wird nach außen immer noch so unterschiedlich präsentiert, ne, dass Frauen das können und Männer das halt nicht. Im Yoga haben wir ein bisschen das Glück, dass wir Männer, die noch in diesen alten Glaubensrichtungen sind, gut über das Körperliche abholen können. Ne? Also, dass man auch erzählt, dass Yoga natürlich auch irgendwie Mobility-Training ist, dass Yoga auch irgendwie ein Core-Training ist und ein Ausgleichstraining ist. Wobei es im Yoga ja mittlerweile, Gott sei Dank, auch schon mehr Männer reinfinden, ne? In so einen Yogakurs. Aber im Ayurveda ist es auch für mich als Mann ja auffällig gewesen. Ich war, wenn wir Ausbildungen hatten, waren wir vielleicht ein oder maximal zwei Männer in einer Ausbildungsrunde von 15, 20 insgesamt. Ne? Also es waren auch nicht viele Männer dabei. Und natürlich sind auch viele Themen, die wir in den Ausbildungen behandeln, jetzt nicht so irgendwas, was uns jetzt direkt tangiert, denn wir haben uns sehr ausführlich über den weiblichen Zyklus unterhalten. Wir haben sehr ausführlich über die Menopause gesprochen, weil es da auch ganz viele Grundlagen dazu gibt, ne? Und wenn wir in den Buchladen gehen und nach Büchern zum Thema Menopause oder weiblichen Zyklus gucken, dann gibt es echt Massen an Literatur inzwischen dazu. Wenn wir dann aber mal fragen, was ist denn mit dem Pendant, also mit dem männlichen Zyklus und der Andropause quasi als Gegenstück, und da gibt es einfach nichts. Und das ist auch im Ayurveda nach wie vor noch so, dass es da gar nicht so viel Know-how dazu gibt, weil es, glaube ich, auch einfach sehr schwierig ist, eine Andropause im puncto Lifestyle zu erkennen. Ne, wenn wir gehen wahrscheinlich ja gleich auch noch so ein bisschen auf die Andropause ein, was es so für Symptome hat. Und da werden wir merken, dass es viele Dinge sind, die A im Alter als normal angesehen werden und die gar nicht so auffällig sind, je nachdem, was für einen Lebensstil man halt so führt. Und ich glaube, dass deswegen es für den Mann auch schwierig ist, darüber auf so einer Ebene zu sprechen. Da wird halt eher, also natürlich kann man mal sagen, ich schlafe gerade schlecht. Aber dann ist es, dann bleibt es halt auch dabei. Es wird halt nicht der komplexe Teil betrachtet, ne? Dass bei der Andropause könnte Schlaf zum Beispiel auch ein Symptom sein. Ja, und ich glaube, dass es schwierig ist für Männer zu verstehen, dass gerade auch Ayurveda nicht so viel Leistungsgedanke dahinter hat. Dass Ayurveda auch bedeutet, sich zu öffnen und über Dinge zu sprechen, über die man vielleicht nicht so im Alltag spricht. Ne? Wir kennen das, ist jetzt bei Frauen und Männern ja nicht anders, wenn wir anfangen, uns über Verdauung zu unterhalten und über Stuhlgang. Ne? Dann sind es erstmal so in unserer heutigen Gesellschaft, hier sind es noch so schambehaftete Themen. Und wenn ich dann mit dem Mann, also wenn ich mit Männern rede, dann spreche ich natürlich auch über erektile Dysfunktion, ne? Wie ist es morgens? Wie ist die Libido und so weiter? Und da merkt man, da ist immer noch so ein Charme dabei, so eine Unsicherheit. Was darf ich jetzt sagen, ohne mich so zu outen, dass ich vielleicht als Schwächling rüberkomme? Und ich glaube, dass deswegen alles, was so Erfahrungswissenschaften sind, es ein bisschen schwieriger haben mit Männern. Und die Frauen eine einfachere Zielgruppe sind, weil sie offener sind, weil sie vielleicht auch, ja, ist ja wie so eine Welle, ne? Wenn eine Frau mal anfängt, dann erzählt sie das den nächsten weiter. Und das ist halt beim Mann noch nicht so, diese große Welle. Da erzählt man eher über Dinge, die den Leistungsgedanken unterstützen, aber nicht, ich tausche mich mal aus, oh, also ich habe jetzt was ganz Tolles gefunden, ich mache jetzt jeden Morgen ein bisschen Meditation. Soweit ist die Männerwelt noch nicht.
Ja. Ja, mega, mega wertvoll, was du da mal aus der Männerperspektive reinbringst. Ich glaube, genauso nehmen wir Frauen es auch wahr, wenn wir uns damit beschäftigen. Und was, glaube ich, auch mit reinkommt, was du auch gesagt hast, dass den Männern häufig auch die Symptome gar nicht mal so in der Tiefe bewusst sind, wie sie da sind. Ja, die haben dann eben davon ein bisschen, davon ein bisschen, davon ein bisschen. Ja, muss am Alter liegen, hat ja auch irgendwie fast jeder. Und ich muss ja weiter funktionieren, ist ja nur auch egal. Und das heißt, allein diese Bewusstheit, dass ich vielleicht Themen habe, da geht es eigentlich schon los. Und dann natürlich auch, wenn ich das, wenn ich die Bewusstheit habe und sage so, boah, krass, ja, das ist ganz schön dolle geworden, da hätte ich Unterstützung, wo gehe ich dann hin? Ja, wem vertraue ich mich an? Ja, vielleicht nach dem Hausarzt, vielleicht nach dem Urologen, das war es dann aber auch schon. Aber das dann unter Freunden zu teilen, und dann, ne, Ängste zu haben, irgendwie als Schwächling vielleicht dargestellt zu werden, oder mit der Partnerin das zu teilen. Und das ist manchmal schwierig, ja, wenn auch die Partnerin vielleicht selbst gerade mit ihren Themen sehr beschäftigt ist. Und dann auch noch sich adäquate Hilfe zu holen. Ja, die jetzt nicht nur vielleicht jetzt, weiß ich, die Salbe beim Urologen bedeutet, sondern die dann wirklich tiefer geht, die Wurzel erforscht, da rangeht. Und dafür bist du ja auch, nee, dafür, ja, dafür bist du auch da, ja, um die Männer da aufzufangen. Du hast schon so ein bisschen angefangen gehabt, bezüglich der Symptome. Vielleicht kannst du da nochmal tiefer eintauchen, ja, was die männliche Andropause, das Pendant eben zur weiblichen Menopause, das betrifft ja auch alle Männer, ja, in mehr oder weniger Ausmaß. Und ich glaube, das ist noch ein viel größeres Tabuthema als die Menopause. Die Menopause ist schon relativ, in den letzten Jahren relativ offen auch geworden zu den meisten Themen. Gibt auch da noch einige Tabus, aber ich finde, die männliche Andropause an sich ist schon ein Tabuthema, auch ein Wort, was vielleicht gar nicht jeder kennt. Und darüber zu sprechen, ja, und was mir auch gerade noch kommt, dieses Bild von dem männlichen Wechsel, dann ist es ja so krass negativ auch besetzt, auch was ich vielleicht vor 10 Jahren noch hatte, so Männer in Wechseljahren, die haben den roten Sportflitzer, noch eine blonde Mieze nebenan und
Und ein
ringst ein bisschen
Ohrring.
durch, ne? Fertig. Das sind die männlichen Wechseljahre, ja, Midlife Crisis zusammengefasst. Und das ist ja so, so weit weg von der Realität und da hol uns gerne ab, was ist die Andropause, was passiert mit den Männern und ja, was, welchen Symptomen kommen sie denn zu dir?
Ja, also erstmal darf man sagen, Andropause ist wirklich so ein Umgangswort, ne? Also fachlich ist es eigentlich gar nicht korrekt. Sondern man müsste dazu Hypogonadismus sagen, die altersbedingt in der Regel ist. Bei den Männern muss man im Grunde genommen zwei Dinge anschauen. Ich gehe einmal über die körperliche Ebene, aber auch, was es psychisch macht. Wir müssen verstehen, dass Testosteron natürlich als männliches Sexualhormon eine ganz wichtige Rolle spielt und leider anfängt, ab Mitte 30 sich abzubauen.
Krass
Also
früh,
im
ja.
Grunde genommen fängt sehr, sehr früh diese Andropause an beim Mann. Und man sagt so im Schnitt, dass 1% Testosteron pro Jahr reduziert wird. Na, das ist so, das sind so die Zahlen, die es offiziell so gibt. Und da kann man auch erkennen daran, dass es halt anders als bei der Menopause, die ja relativ abrupt oder mit einem Zeitpunkt sozusagen zu spüren ist, ist es halt beim Mann einfach ein sehr schleichender Prozess. Und das macht es natürlich auch so schwierig, den zu erkennen und wahrzunehmen. Und wenn man körperlich sich das anschaut, dann spielt zum einen etwas eine Rolle und das ist alles, was das Thema Energie betrifft. Das heißt, die Energie geht runter, die Regenerationsfähigkeit geht runter, die Libido geht runter. In dem Zusammenhang wird der Schlaf auch empfindlicher. Es gibt eine dünnere Stresstoleranz, also man geht schneller aus der Haut sozusagen. Und generell ist die Stimmung so ein bisschen flacher. Also es gibt nicht so diese Wellen, ich bin happy und bin traurig, sondern es ist eher so ein, ich nenne es immer Dümpeln, also so ein, ja, vor sich hin laufen sozusagen. Und körperlich, was noch ganz fatal für die meisten Männer ist, ist das Thema Bauchfett. Also das Bauchfett nimmt zu und es ist nicht durch Training und Ernährung wegzubekommen, sondern es ist einfach da. Und wenn man sich das alles quasi von körperlicher Seite mal anschaut, dann kann man verstehen, dass auf psychischer Ebene auch was Dolles passiert. Es ist nämlich ein Identitätsproblem, was dort entsteht. Ich bin ja nicht mehr so der Mann, weil ich plötzlich keine Kraft mehr habe, weil ich vielleicht gerade mit dem Libido-Thema zu tun habe, weil ich dieses Bauchfett habe und nicht mehr diesen schlanken Body, den ja irgendwie die Gesellschaft vorlebt. Und demzufolge ist es ganz häufig so, dass Männer dann in Richtung Rückzug oder in Richtung Alkohol, Drogen abdriften, ne, um das irgendwie auszugleichen. Und ich sag's mal so ganz lapidar, ne, dann ist halt einfach das Feierabendbier ein Ausgleich. Ne? Und wenn ich jeden Tag ein Feierabendbier trinke, dann habe ich einfach jeden Tag etwas, was ich meinem Körper antue. Und wir dürfen im Grunde genommen verstehen, dass Andropause wirklich ein sehr komplexes Thema ist, gekoppelt meistens ja noch mit dem ganzen Thema Cortisol, also mit unserem Stresshormon, was ja an sich völlig gut und wichtig ist. Allerdings, wenn ich im Dauerstress bin, dann beeinflusst Cortisol auch nochmal Testosteron und dann ist es wie so eine Teufelsspirale. Ne? Also ich habe einen hohen Anspruch vielleicht für mich dann auf Arbeit. Habe aber eine relativ labile Stimmung und wenn ich nach Hause komme, bin ich erstmal noch platt und kann halt nicht so da sein, wie ich vielleicht da sein möchte. Und ernähre mich ja dann meistens auch noch nicht so vorteilhaft, weil ich im Job vielleicht nicht viele Pausen mache, weil der Leistungsdruck da groß ist. Ja, also es ist wie so eine Spirale, die dort entsteht. Und da ist im Grunde genommen so die Aufgabe von uns Therapeuten und Therapeutinnen einzugreifen und das ganze große Bild einmal zu betrachten.
Ja, ich danke dir für diesen Einblick aus der männlichen Perspektive oder auch von dir, wo du auch so viele Männer begleitest auf ihren Wegen. Und so, ich habe gerade so für mich so überlegt, dass eigentlich sind die Symptome genau die gleichen, nur das ist schleichender. Ne? Und dadurch, der Verlauf ist schleichender, ist flacher und dadurch eben nicht so eskalationsartig wie bei den Frauen erkennbar, ja, die dann eben von einem Tag auf den anderen manchmal morgens nicht mehr hochkommen, ja, und chronische Erschöpfung auf dem Zahnfleisch kriechen. Das ist einfach langsamer. Und was ich sehr erschreckend auch finde, das ist bei den Frauen ja auch ähnlich, dass es wirklich so früh losgeht. Mitte 30, ja, Mitte 30, da sind wir alle noch wirklich, wirklich krass im Trubel. Also im krassesten Trubel, der geht ja auch noch 10, 15 Jahre mindestens so weiter, ja. Also beruflich wird Höchstleistung erwartet. Familie in den meisten Fällen auch. Ja, bei vielen beginnt da auch erst die Kinderplanung. Also so wirklich dolle, wirklich viel Druck auch dahinter. Also viel Leistungsdruck, was du schon angesprochen hast, viel Stress. Und das alles mit pro Jahr mindestens 1% weniger Leistungsfähigkeit hinzubekommen und das gar nicht so zu bemerken. Ja, weder als Mann noch als Frau. Das ist ja das Schlimme dabei eigentlich.
Also letztlich ist es ja normaler biologischer Prozess, ne? Ganz klar. Und würde es jetzt einfach nur diese Reduktion des Testosterons um 1% sein, wäre das wahrscheinlich gar nicht so fatal, sondern es ist ja letztlich die Lebensweise, die das Ganze so verstärkt. Ne? Also ich muss einfach erkennen, dass ich mehr Regenerationsphasen benötige. Ich muss einfach erkennen, dass ich in puncto Ernährung anders agieren muss. Ich muss erkennen, dass ich ein anderes Sportangebot Einheiten vielleicht integrieren muss. Ja, also das ist quasi so eine Mischung aus das, was der Körper, das Biologische sowieso schon mit sich bringt, plus mein Lifestyle, der das entweder verstärken kann, oder halt eher unterstützt, dass es eine wirklich harmlose hormonelle Veränderung ist. Ja, und es gibt dann natürlich auch immer noch das, was dann so richtig medizinisch wird. Ne? Also wenn Testosteron wirklich dauerhaft so niedrig ist, dass vor allen Dingen auch diese depressive Verstimmtheit eine Rolle spielt, dann muss man ja auch eingreifen und über eine Ersatztherapie nachdenken. Ne? Also wo Testosteron dann zugeführt wird und trotzdem immer noch parallel die Anpassung des Lebensstils eine wichtige Rolle einnimmt, ne? Stressregulation und Co. Also es sind immer so zwei Faktoren. Ne? Wir brauchen so das, was wir im Ayurveda ja gut können, ist so dieses ganze Lifestyle, Ernährung, Regeneration, Psyche. Und parallel dazu brauchen wir aber natürlich auch verlässliche Blutwerte, verlässliche Hormonwerte, um wirklich auch abzuklären, was greift jetzt mehr sozusagen? Ja, also ich kann meinen Testosteronwert schon beeinflussen durch meine Lebensweise. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, auch bei einigen Frauen manchmal, wenn ich ehrlich bin, dass man sich gerne auch dahinter dann verstecken möchte. Ne? Also ich habe jetzt die Menopause oder ich habe jetzt die Andropause und deshalb bin ich jetzt so und so. Ja, das ist ja auch gerne so ein Schutzschild, was man aufbaut. Und da dürfen wir einfach dran arbeiten, zu erkennen, ja, es ist ein hormoneller Eingriff, es passiert was in uns, und dennoch ist es ein Part von unserem Leben, was einfach viele Menschen vor uns auch schon hatten. Und wie ich damit umgehe und was ich daraus mache, das liegt an mir und meiner Verantwortung. Ne? Wir können nie jemand anderen die Verantwortung dafür geben, sondern ich bin dafür verantwortlich. Wenn ich weiß, ich habe die Andropause oder habe Testosteron-Themen, dann muss ich die Verantwortung dafür tragen, was für ein Leben ich gerade führe. Und muss auch Verständnis zeigen, dass vielleicht gerade Richtung Abend meine Stresstoleranz deutlich niedriger ist. Dann muss ich für mich selbst so reflektiert sein, zu verstehen, es macht keinen Sinn, abends schwere Gespräche zu führen. Sondern dann muss ich auch da in eine Planung gehen. Und ähnlich ist es bei der Frau ja genauso. Und da kommen wir genau dann zum Thema Konfliktpotenzial, weil jeder und jede in der eigenen Welt ist. Ne, die
Total.
Frau denkt, oh Mann, der Mann, der findet mich nicht mehr attraktiv, der will gar nicht mehr mit mir ins Bett. Und der Mann wiederum denkt aber, oh, ich kann einfach gerade nicht, weil ich einfach, ne, hormonell gar nicht in der Lage ist. Und so denken beide, oh Gott, da ist ein Widerspruch. Da, ne, wir passen nicht mehr oder es läuft nicht mehr zwischen uns. Und letztlich ist aber der Grund dafür ein ganz anderer. Und das ist die fehlende Verantwortung und die fehlende Kommunikation darüber, wie es mir wirklich geht.
Ja, unbedingt. Da konnte ich auch gerade ganz, ganz viel wiederentdecken aus den Geschichten der Frauen oder aus den Wegen, die ich mit meinen Frauen gehe. Auch bei mir persönlich konnte ich jetzt einiges wiederentdecken. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich erstmal dieses Verständnis auch füreinander, ja, und diese Öffnung, was wir heute auch machen, ja, die auch, wenn ich als Frau mich wirklich gerade im Kreis drehe, zum Beispiel in meiner Menopause, häufig läuft es ja parallel, ja. Ich bleibe jetzt bei dem Begriff Andropause. Andropause, Menopause läuft ja häufig in einer Partnerschaft parallel oder auch Menopause, Menopause, Andropause, andere Pause, wie auch immer. Und häufig sieht man sich aber selbst nur in seinem Leid, ja, und möchte dann von dem anderen gehalten werden, ja, die starke Schulter an seiner Seite haben und sieht gar nicht, dass es dem anderen vielleicht auch nicht gut geht. Und dann gibt es unterbewusste Schuldzuweisungen in mögliche Richtungen, wodurch sich auch die Beziehungsqualität verändert. Und wenn es in den Beziehungen dann noch Konflikte gibt und noch mehr Stresspotenzial, das ist ja alles, ist ja ein gravierender Teufelskreislauf. Ja. Das ist wirklich fatal. Und da einfach erstmal dieses Bewusstsein überhaupt zu haben, so, okay, ah, okay, ja. Vielleicht liegt es gar nicht, keine Ahnung, daran, woran ich dachte. Vielleicht hat es nochmal ganz andere Gründe, tiefere Gründe. Meistens ja auch mehrere auf einmal oder ganz viele auf einmal, die man dann zusammen erforschen darf. Und mir kommt gerade eine Frage. Wir haben doch schon öfter darüber geredet. Wenn jetzt Frauen hier diese Podcast-Folge hören, denken so, oh ja, mein armer Mann, der braucht jetzt auch Ayurveda, ja, oder was auch immer. Ich weiß, dass du mir auch schon auf der Brücke hast, dass Frauen, die jetzt in der ayurvedischen Szene auch schon länger sind und da schon gute Erfahrungen gemacht haben, ganz gerne auch dann ihre Männer gut versorgt werden wissen wollen, ja, und die zu dir schicken. Was für Dynamiken passieren da, wenn die Männer von den Frauen geschickt werden?
Ja, es ist natürlich am Anfang ein bisschen tricky, das darf man schon so sagen. Ich starte ja immer mit einem Vorgespräch, ne? Also es gibt immer ein kostenfreies Vorgespräch im Vorfeld, weil mir zum einen wichtig ist, dass ich einmal erfahre, wer da eigentlich was möchte. Und zum anderen finde ich das aber auch wichtig, dass mein Gegenüber, also vielleicht eine potenzielle Klientin oder Klient, auch weiß, wer ich bin. Denn wir brauchen einfach eine absolute Vertrauensbasis. Und wenn im Vorgespräch dann quasi rauskommt, meine Frau hat mich geschickt, dann ist das für mich meistens schon so ein Signal, okay, es ist erstmal noch gar nicht die große Erkenntnis dafür da, dass ich das vielleicht brauche, sondern ich wurde geschickt und jetzt mache ich das mal. Und dann ist ganz häufig so eine Konsumerwartung, ne? Dass ich jetzt irgendwie was erzähle. Und die Frau hat ja auch eine Erwartung, in der Regel, jetzt ändere endlich mal meinen Mann. Ne? Und das merkt man relativ schnell im Vorgespräch. Und ich nehme den Männern tatsächlich letztlich so ein bisschen die Angst, weil wir einfach einen Männertalk führen. Also mir geht es dann wirklich darum, dass wir einfach mal sprechen, okay, was denkst du denn, was könnte denn Grund sein? Und ich erzähle natürlich auch von mir. Ich habe ja nun auch ein paar Dinge in meinem Leben schon ja, erfahren dürfen, unter anderem auch die Andropause. Da habe ich ja persönlich sehr viel Erfahrungen machen dürfen. Und sobald es so eine Ebene gibt, wo man sagt, ja, man merkt, wir sind auf Augenhöhe. Es geht nicht darum, dass ich jemanden belehre. Es geht nicht darum, dass ich jemanden missioniere, sondern ich bin einfach da, um dir zuzuhören. Dann gibt es schon einen Denkprozess. Das heißt nicht, dass sie dann hinterher sagen, ja, okay, wir machen was. Das ist auch nicht so, aber es sind auf jeden Fall einige, die dann sagen, nee, doch, ich glaube, es macht Sinn, ich probiere das mal aus und sehe dich vielleicht im ersten Moment, also sie mich dann in dem Moment vielleicht auch gar nicht so sehr als einen Ayurveda-Therapeut, sondern eher als so ein Kumpel oder Mentor, der so ein bisschen aus dem Leben erzählt. Und so fange ich meistens auch an dann, ne? Also der Einstieg ist dann schon eine andere, als wenn ich mit einer Frau arbeite tatsächlich. Ja, mir ist wirklich wichtig, dass klar wird, es ist hier nichts Psychomäßiges, er muss keinen Stein besingen, ja, er muss gar nichts Schlimmes machen, sondern es geht nur darum, dass ich einfach mal zuhöre. Und das ist ein ganz großer Wendepunkt, weil dieses Zuhören nicht so verbreitet ist.
Ja. Und ich habe ja auch manchmal Männer bei mir, die zu mir kommen. Also wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Du hast ja manchmal auch Frauen, da kommen manchmal auch Männer zu mir, natürlich mehr Frauen. Aber ich finde es immer total, ich freue mich immer total, wenn mein Mann zu mir kommt, weil das auch meine Perspektive immer wieder weitet, ja, weil ich mit Männern ganz anders arbeiten darf als mit Frauen. Ja, das ist, am Anfang habe ich es versucht, mit Männern wie mit Frauen zu machen. Hat nicht funktioniert, weil es mit den meisten Männern nicht, ja. Und mein Empfinden war dann so, da ist dann so, dass was ich mit den Frauen so eher so in diesem, was du sagst, in diesem Spüren, intuitiv, Emotionen, in diesem Weichen, so auch, sie wollen ja auch gerne da rein, ja, in dieses Fühlen, wollen sich wieder spüren. Das und die Männer brauchen schon so was Handfestes, so kommt mir das häufig vor. Die brauchen irgendwie so Klarheit und unbedingt müssen sie es auch verstehen, ja. Also da kann ich nicht mit Huiuiui, mache ich ja sonst auch nicht nur Huiuiui, aber du weißt, was ich meine. Jetzt einfach eine ganz andere Kommunikationsform und auch ganz andere, ich will es jetzt nicht Handlungsanweisungen nennen, aber vom Gefühl her sind da klarere Schritte einfacher und die auch dem Alltag sehr nahe sind, ja. Also das hilft.
Absolut. Ja, absolut. Und es ändert sich halt im Laufe des Begleitprozesses, ne? Und das ist ja so das Spannende. Am Anfang ist es schon noch so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr führen darf. Und dann gibt es aber tatsächlich irgendwann so einen Wechsel, Und dann geht es halt wirklich ins Spüren rein und in die Wahrnehmung. Das ist ja auch das, was wir im Ayurveda immer wieder beibringen, im Grunde genommen, ne? Es ist ja einfach eine Lehre, wo es darum geht, sich selbst zu spüren, wahrzunehmen, achtsam zu sein und dann mit Bewusstheit Dinge zu machen. Und da gibt es einen schönen Wechsel, auch bei den Männern. Das ist immer ganz, ganz, ganz schön. Und ich habe viele, viele emotionale Entwicklungen bei den Männern entdeckt, ne? Also sei es, dass dann doch auch mal eine Träne fließt und sie sagen, wenn sie wissen gar nicht warum, ne? Also ich könnte ihnen sagen, warum, aber das mache ich dann nicht, ne? Aber es ist manchmal einfach eine Befreiung da, ne? Und das finde ich einfach ganz schön, auf Augenhöhe jemanden zu haben und einfach mal loszulassen. Und dieses Loslassen ist jetzt ja ohnehin für die meisten von uns nicht so ein einfaches Thema. Aber in dem Kontext ist es halt für Männer noch mal was Schwieriges, weil sie sich so verletzbar zeigen und sich verletzbar machen in ihren Gedanken. Ne? Es gibt ja immer so dieses, Männer weinen nicht. Ne? Männer sind stark, Männer funktionieren. Du bist ein Weichei, du bist ein Warmduscher oder ne, was wir einfach alles so kennen. Und auch das, was du vorhin angesprochen hattest, dieses Abtun mit Midlife-Crisis, ne? Dann kommt halt der goldene Ohrring dazu und so. Und ich finde halt, wenn man das betrachtet, es geht halt immer um Identität. Und tatsächlich finde ich, dass viele Männer ihre Identität gar nicht kennen. Und da sind Frauen deutlichst einen Schritt weiter, manchmal auch notgedrungen weiter, denn wenn sie zum Beispiel Mutter werden, haben sie ein so enormes Erlebnis in ihrem Leben, das verändert sie. Und das ist bei einem Mann einfach in der Form nicht da. Natürlich werden die auch Vater, ne, wenn sie Vater werden, aber es ist trotzdem noch was anderes. Sie müssen sich in diese Rolle hineinfühlen. Die haben sowas nicht wie ein Buch, wo man dann mal nachlesen kann, sondern sie müssen lernen, auf sich zu hören. Und das ist das, wo meistens noch so eine kleine Brücke fehlt.
Unbedingt. Und da schwingen ja auch schon so ganz viele diese männlich-weibliche Energien mit rein, ja, in dem, was du auch gerade sagst. Da wollte ich eh mit dir nochmal drauf eingehen, ja. Das ist ja, wir haben ja, jeder von uns hat ja männliche und weibliche Energien in sich. Und da gibt es ja schon eine Form der Dysbalance unserer heutigen Gesellschaft. Ja, magst du dann nochmal näher darauf eingehen, was da in uns los ist? Und vielleicht gleich Anschlussfrage auch, wie hat sich auch so die Rolle der Männer oder Frauen in den letzten Jahrzehnten so gewandelt in unserer Gesellschaft?
Also ist sehr komplex,
Ja,
dieses Thema.
wir haben Zeit.
Das darf man ja wirklich sagen. Letztlich müssen wir verschiedene Sachen betrachten. Beim Mann ist es nach wie vor so, dass dieser Gesellschaft einfach Dinge vorlebt. Ne, wenn wir uns allein die Werbung anschauen, sieht man halt, dass Männer hart mit Gewichten trainieren, ein Sixpack haben, ansonsten müssen sie aber auch auf ein kühles Bier stehen, gerne am Grill sein. Wenn irgendwie Not am Mann in der Familie ist, dann sind sie natürlich, die das Kind Huckepack tragen. Ne, also das wird ja schon immer noch so vorgelebt. Und es ist auch gar nicht so leicht, glaube ich, da rauszukommen. Ne? Also wenn man so in die Schulzeit mal guckt, ne, dann gehörte es halt im Sportunterricht dazu, dass die Jungs Fußball spielen und die Mädchen sind halt auf dem Schwebebalken. Und das ist auch heute noch so, ne? Dass es einfach so diese Normative im Grunde genommen gibt. Und das macht es sehr, sehr schwierig von Anfang an im Grunde genommen, schon was Neues zu lernen und Offenheit zu lernen. Und ich glaube, dass wir im Moment einen Zeitpunkt haben, wo wir auf einer ganz gefährlichen Gratwanderung sind. Wir nehmen viel das Thema Feminismus ja wahr, dass viel das Thema Frauenrechte und so weiter präsent ist und das ist auch gut und richtig und wichtig. Und dennoch fehlt mir persönlich immer das Miteinander. Also es geht immer darum, wir reden über die bösen Männer oder wir reden über die schwachen Frauen. Aber es wird nicht miteinander geredet. Es wird nicht geschaut, wie finden wir denn zueinander. Im Moment ist die Spaltung noch viel größer als vorher, nur auf einem anderen Level. Ne? Also früher war es natürlich ja so, ne, dass der Mann musste einer Frau genehmigen, einen Führerschein zu machen oder arbeiten zu dürfen. Das sind unterschiedliche Rechte. Und dass das auf eine Stufe kommt, absolut richtig und wichtig. Ne? Und jetzt wiederum ist es aber so, dass zum Beispiel ein Frauentag, den es ja vor kurzem gab, der dafür da ist, auf die Rechte hinzuweisen, die Frauen zu feiern, plötzlich umbenannt wird in einen feministischen Kampftag. Und das finde ich halt so was Gefährliches, weil es geht ja schon um Kämpfen von Rechten, ne, also dass ich Frauenrechte bekomme, dass wir gleichberechtigt sind und so weiter. Und dennoch, finde ich, darf man nie voraussetzen, dass mein Gegenüber plötzlich auch eine ganz neue Denkweise bekommt, wenn man sich nicht darum kümmert. Woher soll ein Mann plötzlich verstehen, dass es nicht mehr okay ist, einer Frau die Tür aufzuhalten, weil die Frau es ansonsten wahrnehmen könnte als, der will ja nur auf meinen Hintern gucken. Warum ist es plötzlich so, dass man ein ungutes Gefühl hat, wenn man Frauen und Männer in einer engen U-Bahn oder S-Bahn hat? Das sind ja gesellschaftliche Entwicklungen, die entstanden sind, aber auf ganz anderen Ebenen. Da geht es nicht um Frau gegen Mann oder Mann gegen Frau, sondern da sind so ganz andere Themen im Fokus. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass das nicht so kippt. Viele Männer trauen sich nicht, weich zu sein, weil sie dann wieder nicht ihrem männlichen Pendant sozusagen entsprechen. Sie sollen ja gleichzeitig stark sein und sollen sich auch um Familie und Co. kümmern, aber dürfen nicht weinen oder es wird ihnen zur Last gelegt, dass sie dann weinen, dass sie zu weich sind, zu weiblich sind. Na, und wiederum andere Frauen, die sehr natürlich emanzipiert sind, ne, dass sie vielleicht jetzt auch in Führungsrollen sind und so weiter, verhalten sich meistens dann genauso wie ein Mann in der Führungsposition. Und dadurch kommt dieses Gap ja immer weiter zum Tragen. Und das finde ich einfach schade. Ich glaube, wir dürfen lernen zu verstehen, dass die Männer ihren Horizont erweitern und verstehen, wie sich das anfühlt, eine Menopause zu haben, wenn sie nie nachempfinden können. Und ich finde, das darf man auch nicht verlangen. Man darf aber erzählen, was da passiert und wie ich mich fühle. Und im Gegenzug dazu darf ich aber auch fragen, wie ist denn das bei dir? Wie fühlst du dich denn? Und da ist es einfach in der Gesellschaft und erstaunlicherweise sogar in unserem Ayurveda-Horizont so, dass es immer noch viele Menschen gibt, die wirklich einfach von so einer Midlife-Crisis sprechen und sagen, er kauft sich jetzt eine Harley, dann fühlt er sich besser. Und darum geht es halt nicht. Es geht um viel tiefer gehende Geschichten, denn beide, Frauen wie Männer, haben Identitätsentwicklungen. Und die dürfen gerne parallel auf Augenhöhe sein, aber wirklich auf Augenhöhe. Also der Mann darf die Frau ehren, schätzen und auch natürlich gleichwertig behandeln. Im Gegenzug dazu darf es aber andersrum auch so sein. Und wir dürfen halt auch die Biologie immer ein bisschen berücksichtigen. Eine Frau, die ein Kind gebärt, hat einfach eine andere hormonelle Situation und kann ganz anders mit einem Neugeborenen umgehen, wenn das anfängt, hungrig zu werden und zu schreien und die Brust braucht. Das kann ein Mann nicht nachempfinden, weil er diesen biologischen Prozess einfach nicht hatte. Ne? Wir können trotzdem dem Mann Verantwortung beibringen, ohne jetzt aber so in dieses Dogma zu bringen, du musst genau das Gleiche können. Ich glaube, wir Männer und wir Frauen, wir haben einfach unterschiedliche Aufgaben, wo eine nicht minderwertiger ist als die andere oder höherwertiger als die andere. Wir dürfen akzeptieren, dass das so ist. Ich als Mann werde nie ein Kind zur Welt bringen können. Das ist einfach so. Ja? Und eine Frau wird nie ein Kind zeugen können. Das ist einfach so. Und das dürfen wir annehmen. Und trotzdem dürfen wir uns gegenseitig wertschätzen und wahrnehmen und Kommunikation lernen. Also dieses Miteinander. Das ist so das, was mir jetzt wirklich so fehlt in der heutigen Zeit. Es wird so viel übereinander geredet, aber nicht miteinander. Es gibt so viele Bücher über die Menopause. Warum packe ich nicht in so ein Buch gleich die Andropause mit rein, damit beide das Buch lesen können? Ne? Also so einfach jetzt mal plakativ gesprochen. Ja, das wäre so einfach irgendwie. Und ich finde einfach, da ist die Gesellschaft noch lange nicht so weit, wie wir uns das vielleicht wünschen und wie es nach außen gelebt wird. Ich denke einfach, lasst uns nicht kämpfen gegeneinander, sondern lasst uns miteinander wachsen. Und das ist so irgendwie das, was wir brauchen, sowohl von Frauenseite, aber auch von Männerseite. Ne? Und ich bin ja, hast du schon gesagt, ich bin auch Yogalehrer, ich bin auch in einem Studio, wo ich unterrichte. Und ich traue mich zum Beispiel nicht, Frauen taktil zu korrigieren. Also ich fasse Frauen nicht an bei Übungen, wo es eigentlich ein Körperkontakt gut wäre, weil ich einfach von Kollegen weiß, dass sie Anzeigen bekommen haben wegen angeblich sexuellen Übergriffen. Das ist nie dazu gekommen, weil es immer Zeugen gab, dass das gar nicht so war. Aber natürlich kann eine Frau das als unangenehm empfinden, wenn ich meine Hand zwischen die Schulterblätter lege. Ja, und deswegen traue ich mich das bei Frauen einfach nicht mehr zu machen. Ich mache es einfach nicht mehr. Bei Männern habe ich da keine Hemmung mit, ja, weil das einfach gar nicht dazu kommt. Und das finde ich schade, dass es so weit ist. Denn es wird mir ja immer unterstellt, dass ich einen anderen Grund dahinter habe. Ja, und das ist einfach so die Gesellschaft heute, wo ich denke, auch da können wir Frauen und Männer, wir können einfach so viel mehr zusammenwachsen und so viel mehr gemeinsame Dinge tun, ohne unsere Identität zu verlieren. Ich darf Mann sein und du darfst Frau sein. Und das ist doch toll, dass wir uns so ergänzen. Und wir brauchen beide Energien. Geht gar nicht ohne. Ja, und so als Abschluss vielleicht dazu, für die Frau hilft es manchmal auch zu verstehen, dass sie letztlich auch die Andropause haben. Denn die Frauen haben ja auch Testosteron und auch dort wird im Laufe des Lebens der Testosteronspiegel niedriger. Also sie haben auch diesen Part.
Der kleine oder größere Mann in uns, ja, mit den männlichen Energien. Ja, mega, mega schön, was du da geradezu gesagt hast, was du formuliert hast, da gehe ich total mit. Und ja, ich spüre auch, dass es so die Balance braucht, ja, dass es wieder in die Einheit kommen kann, wie auch Kern von Yoga Ayurveda ist ja auch, in diese Einheit zu kommen, diese Verbundenheit zu bekommen und sich so wundervoll gegenseitig zu bereichern, ja, weil da können wir alle dann wirklich in unsere höchsten Schwingungen kommen, da können wir heilen, ja, wir können uns gegenseitig heilen und ich spüre auch gerade sehr dieses scherenartige Auseinanderdriften. Ja, also ich bin auch, ich weiß, Feminismus ist sehr, sehr wichtig, ja, für die Frauenrechte zu kämpfen. Aber ich finde, gerade wenn man so Deutschland betrachtet, wir haben ja schon sehr viel erkämpft, ja, und vielleicht dürfen wir einfach das, sicherlich ist noch einiges auszugleichen, aber dass wir diesen harten Kampf langsam mal befrieden dürfen und vielleicht sogar in diesem Miteinander noch viel mehr erreichen können, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Und dann kam mir noch eine Geschichte, wo du vom Yoga gesprochen hast. Mein Mann, der wollte ja auch schon öfter mal zum Yoga. Und tatsächlich hat er sich nicht zum Yoga getraut, weil er in der Gruppe der einzige Mann wäre und Angst hatte, wenn er weiter hinten wäre, dann würden die Frauen ja denken, dass er ihn nur auf den Hinter gucken will, dass er nur deswegen in der Yoga-Gruppe ist. Und das ist so schade, ne? Also das ist so, deswegen da mich da nicht reinzubegeben aus Angst, was die Frauen über mich als einzigen Mann in der Gruppe denken, das ist schade, wenn man sich davon abhalten lässt. Und andererseits ist es ja auch für Frauen so krass anstrengend. Also ich denke, die meisten Frauen in der Gesellschaft schwingen sehr im Männlichen. Ja, also wir haben doch auch durch die Leistung, die von uns erwartet wird in der Gesellschaft, auch wir haben zu funktionieren, jeden Tag gleich zu funktionieren, Leistung zu erbringen, Multitasking, ja, Familie, Job, Ausbildung, alles parallel, in Perfektion natürlich. Das heißt, wir haben so viel männliche Energien in uns, was ich auch bei mir selbst immer wieder spüre, was uns überhaupt nicht gut tut. Sicher brauchen wir die männlichen Energien, aber nicht in dem Verhältnis, in dem wir uns reinbegeben haben. Und so viele Frauen wünschen sich eben wieder in ihre Weichheit zu kommen, ins Spüren zu kommen, ins Loslassen zu kommen, auch dann auch sexuell gesehen, ja, wieder in die Öffnung, ins Hingeben, ins Empfangen kommen, ins Entspannen kommen vor allem auch mal. Und das auch diese Dysbalance so spürbar, ja.
Kann ich alles unterstreichen, was du sagst. Das ist
Wir
wirklich so.
unterstreichen uns halt gegenseitig.
Ja.
Ja, abschließend habe ich noch mal ein, zwei kleine Fragen. Was können Frauen tun, um die Männer zu unterstützen?
Es ist natürlich eine gute Frage. Das darf man
Ja,
schon
ich
mal
habe nur gute
sagen.
Fragen.
Ja, weil es letztlich so ist, dass wir ja gar nicht so pauschal immer denken können, ne? Das kann die Frau tun, damit der Mann das tut. Ich glaube, es geht auf beiden Seiten einfach darum, miteinander zu reden und zu erkennen. Es geht darum, Anerkennung zu geben, aber auch Anerkennung zu bekommen. Es geht darum, Vertrauen zu zeigen, aber auch Vertrauen zu bekommen. Ich glaube, was bei vielen Männern ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Red Flag ist, ist häufig, wenn sie denn so in Richtung Andropause zum Beispiel gehen, also Symptome, ne, dass sie schnell bemuttert werden. Wir lächeln ja immer ganz gerne über die Männergrippe, über die tödlich verlaufene. Ja, die wurde ja irgendwann mal gelernt, ne, dass man halt, wenn man irgendwie krank ist, dann wird man halt bemuttert. Und dieses Bemuttern setzt im Grunde genommen ja voraus, dass ich gerade hilfsbedürftig bin. Und das kann an gewissen Stellen, jetzt zum Beispiel bei der Männergrippe, vielleicht ganz hilfreich sein für einen kurzen Moment, aber ansonsten halte ich es für wichtig und richtig, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, dass Männer für sich vor allen Dingen Ruhe brauchen im Kopf und aber auch im Körper, damit sie sich selbst anders kennenlernen können, spüren können. Ich glaube, dass Frauen einem Mann Respekt geben können, mit Ehrlichkeit, ohne dieses Drama oder dieses Rätselverhalten, nenne ich das mal. Ne? Also dieses, ja, du musst doch erkennen, wie es mir geht. Ne? Was es ja auch sehr häufig gibt in Partnerschaften. Und das ist halt auch wieder nicht auf Augenhöhe, ne? Sondern wir dürfen einfach respektvoll sein und ehrlich sein und auch sagen, was da los ist. Und ich glaube, noch das Thema Nähe spielt noch eine Rolle. Dass ich trotzdem Nähe zeige und Nähe gebe, auch wenn sich das vielleicht noch so ein bisschen konträr anfühlt. Wir haben in der Gesellschaft nämlich oft so dieses Thema, nee, du musst erst anders sein, du musst erst anders werden, du musst erst, also erst wenn du das und das machst oder erst wenn du das und das mir zeigst, dann lasse ich wieder Nähe zu. Das ist so ein Fehlverhalten, finde ich. Das ist so ein bisschen wie Kinder mit Süßigkeiten zu belohnen. Ja, das ist so der falsche Ansatz. Ja, also wir möchten ja wirklich einen Belohner haben. Und ich glaube, der Belohner ist eher Nähe zu bekommen, was nicht heißt, direkt nur umarmt durch die Gegend laufen, sondern Nähe kann ja auch einfach durch offene Gespräche entstehen. Nähe kann entstehen, indem man gemeinsame Projekte macht. Nähe kann entstehen, dass man sich interessiert, was der andere gerade liest oder was gerade für ein Interesse da ist oder man zusammen zum Beispiel deinen Podcast hört. Ne? Also ich glaube, das ist so das, was Männer sich wünschen oder was sie benötigen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, Männer müssen aber auch Verantwortung tragen. Das darf man nicht nur auf eine Seite schieben, ne? Sondern die Männer sind verantwortlich für ihre Gesundheit. Männer sind für ihre Emotionen verantwortlich. Sie müssen sprechen lernen und nicht durch Rückzug reagieren. Ne? Also da wird der Rückzug eher als Waffe genutzt und nicht dieses Sprechen nehmen. Und Männer sollten lernen, Hilfe anzunehmen, und zwar auch bevor es kracht. Ne? Denn wir haben ja einfach die Tageszyklen. Testosteron ist am Morgen höher als am Abend. Und meistens finden aber am Abend die schweren Gespräche statt, wenn es in der Partnerschaft kriselt. Das ist an sich nicht so das Optimale. Ne, weil da einfach die Energie nicht groß ist und die Regeneration nicht hoch war. Wir wissen genauso aber auch, dass so ein Aufmerksamkeitszyklus ungefähr 1,5 bis 2 Stunden ist. Danach sollte man eine Pause machen. Ne? Auch das sind so Dinge, die man gut berücksichtigen kann. Und ich glaube, da darf der Mann einfach noch mehr Hilfe annehmen und auch einfordern. Und das darf er auch von seiner Partnerin oder seinem Partner. Ja, zu sagen, du, ich weiß gerade nicht weiter, ich schlafe gerade so schlecht, hast du noch eine Idee, was wir ändern könnten? Ja, also es muss ja nicht nur um tiefgehende Dinge gehen, sondern wenn wir bei der Andropause sind, ne, dann kann es natürlich auch sein, Mensch, ich merke gerade, mein Bauchfett wird mehr, wollen wir zusammen mal überlegen, wie wir unsere Ernährung anpassen? Oder, ne, also einfach so auf Augenhöhe, locker, ohne dass irgendwas dramatisiert wird. Und dann hat man, glaube ich, ein gutes Miteinander.
Sehr, sehr, sehr schön. Da war so viel drin, worauf ich jetzt überall ansetzen könnte. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Kern dieser wunderschönen, ja, waren schon wunderschöne zusammenfassende Abschlussworte, ist, glaube ich, ja, die Männer wieder wahrzunehmen, ihnen eine Stimme zu geben. Ja, auch diese bewusste Wahrnehmung und auch diese Annahme, diese bedingungslose Annahme, du hast wohin, ne? Wenn ich das nicht kriege, dann kriegst du das nicht, ja, dieses wirklich bedingungsfrei sich anzunehmen und wieder auch den starken Mann an meiner Seite zuzulassen, ja, weil den Mann, den wir uns wünschen, den degradieren wir ja häufig, ja, durch eigene Bedürfnisse, Einforderungen, Kontrollmechanismen, also unterbewusst, machen wir nicht mit Absicht, ja, aber dass wir das wieder zulassen, was wir uns eigentlich wünschen, ja. Und er eben dann auch, aber auch dabei weich sein darf und sich sehen darf. Und ja, das ist alles so eine ganz tolle Balance auf Augenhöhe und in einen, ja, mir kommt gerade so der Begriff, in ein gemeinsames Wachsen in Verbundenheit führt, ja, weil wenn man sich da wieder ganz neu begegnet, kommt man in so eine Form von Nähe und Verbundenheit, die einen so zum gemeinsam wachsen. Und es muss nicht heißen, gemeinsam in die gleiche Richtung wachsen. Es kann ein ganz wunderschönes, gemeinsam paralleles Wachsen sein. Ja? Jeder auf seinem Weg und auch das anzunehmen, zu akzeptieren. Ach, so schön. Ich danke dir sehr, dass du da warst, lieber Danny. Hast
Ja,
zum
danke für die
Abschluss.
Einladung, Anne.
Ja. So gerne. Zum Abschluss möchte ich dich nochmal einladen, dass du nochmal den Hörerinnen und Hörern erzählst, wo man dich denn finden kann, wie man mehr von dir bekommen kann. Genau, wie und wo findet man dich und was kann man dann mit dir machen?
Also es gibt natürlich erstmal meine Webseite, die ist auch überhaupt nicht schwierig. Danny Arnold als ein Wort.de. Und dann gibt es parallel natürlich Instagram, wo es auch immer kleine Impulse gibt von mir, die ich dort reinstelle. Und vielleicht ist es nicht ganz unspannend, in dem Rahmen hier auch zu erzählen, dass ich gerade ein Buch schreibe zum Thema Männergesundheit und Ayurveda. Und da bin ich gespannt, wann das rauskommt. Aber zumindest sind die Zeilen schon von der Hälfte des Buches fertig. Und wir schauen mal, wohin die Reise da geht.
Mega, von dem Buch wusste ich noch gar nichts, Danny. Das
Nee,
war
habe
jetzt
ich das
die,
noch gar nicht erzählt?
nee, das war jetzt die
Ach
große
so.
Überraschung hier am Ende. Wow, du hast gesagt, es gibt noch keine Bücher. Das heißt, du wirst auf jeden Fall ein Bestseller werden, weil ja,
Ja,
freue
ich
ich mich auf dich.
kann kurz nur dazu sagen, ne?
Ja,
Also es war
gerne.
einfach so, ich habe bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Männergesundheit, Andropause und Co. gemerkt, dass es einfach sehr wenig Infos gibt und habe angefangen, für mich selbst eigentlich nur aufzuschreiben, was ich schon alles recherchiert hatte und das in Verbindung gebracht. Und dann dachte ich irgendwie, ja, wenn du jetzt alles aufschreibst, warum schreibst du das denn nur für dich auf? Und so ist die Buchidee entstanden. Und ja, da bin ich jetzt dabei.
Sehr, sehr cool.
Du wirst es lesen, Anne.
Ich werde es lesen, ich freue mich jetzt schon. Und alle Hörerinnen und Hörer werden es auch lesen. Und ich verlinke natürlich deine Kontaktdaten in den Shownotes, also Website, Instagram und Co. Das heißt, folgt uns beiden und ihr werdet erfahren, wann Dennis Buch auf den Markt kommt und wie ihr sonst mit ihm als Mann, Frau oder auch Paar zusammenarbeiten könnt. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderschöne Gespräch heute voller Erkenntnisse und Inspiration, glaube ich, für uns alle, für dein ganzes Sein, für dein Wirken hier auf der Welt, was so sehr gebraucht wird. Und
Och,
freue
das
mich auf
ist aber
alles,
lieb.
was noch entstehen wird.
Ja,
Ja.
vielen, vielen Dank. Das kann ich nur erwidern, Anne. Es ist ganz schön, dass sich die Universen so entschieden haben, dass sie uns zusammenführen. Und ich bin gespannt, was noch unser Weg so wird.
Ja, ich auch. Ich danke dir.
Danke auch.
Und wenn dir die Folge gefallen hat heute, dann teile sie gern mit all deinen Lieblingsmenschen, mit all den Frauen und Männern, die sie brauchen werden. Eigentlich mit allen, weil diese Informationen, dieses Wissen, Inspiration, die können wir alle gebrauchen. Abonniere den Podcast für ganz viel weitere Informationen, ganz wertvolles Wissen, tolle Gäste, auch viel Persönliches rund um den Ayurveda. Und lass uns auch gerne 5-Sterne-Bewertung da. So können wir das Wissen noch mehr und noch weiter in die Welt tragen. Na dann, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Anne und heute auch euer Danny.
Jawohl, tschüss.
Ciao.